Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 4. Dezember und hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzer.
Und Rebecca Simoneit-Barum. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Advent und ich glaube, wir sind alle sehr froh darüber, dass der Black Friday endlich vorbei ist oder die Black Weeks oder dauern die noch an, Rebecca? Ich habe keine Ahnung.
Was habe ich so schön gelesen? Wer am Black Friday nichts kauft, kann 100% sparen. Das fand ich super. Denn man wurde ja wirklich zugeschissen mit Absolut. Werbung und Proposals. Und wenn du diese ganzen Zalando-Kartons sehen könntest, die sie auf meinem Bett stapeln gerade, ja, dann wüsstest du, wie ich da zugegriffen habe in letzter Minute. Und jetzt muss ich das alles nochmal anprobieren und gucken, was davon ich wirklich für meine Showkostüme verwenden kann ab 17. Dezember in Heilbronn.
Wie schön. Dann hast du ja wieder da viele Möglichkeiten, das auch alles zu tragen, ne? Das habe ich übrigens neulich auch gesehen. Ich war neulich bei meinem Lieblingskaufhaus hier in Köln und da war auch dann Black Friday, 40% auf alles und dann drinnen stand.
Ach, was bei Kick machen die das auch?
Na, du bist gemein. Und dann hatten die, nein, Reserved war ich bei Reserved. Da ist es ein polnischer Designer. Ja. Und das Tolle war, die hatten dann diese 40% und man musste, die war aber auf alle Ware, wo ein roter Punkt dran war. Da stand aber erst drinnen, als du drinnen warst im Laden, stand das auf alle Waren, die einen roten Punkt haben. Und jetzt waren die Leute ständig am Rumsuchen, wo dann hier der rote Punkt ist. Und das war nur auf ganz wenigen Dingen. Also das war richtig. Aber was ich so toll fand, weil du Show gesagt hast, unten die ganze untere Damenetage war voll mit Glitzersachen. Da bin ich natürlich auch magisch von angezogen.
Ja, na klar.
Und
ja.
Ich finde, das sind jetzt ganz tolle Glitzersachen. Die haben eine neue Paillettenart oder irgendetwas. Das sind nicht mehr diese, das sind teilweise wie kleine Perlen und Diamanten, die auf so Hosen drauf sitzen und
oh,
so.
Oh, schön. Okay.
Also ich weiß nicht, welche armen Kinder das auf dieser Welt dran nähen müssen. Ich hoffe, es ist niemand. Das wird da irgendwie elektronisch drauf getackert. Aber nee, es ist nicht mehr dieses, es ist nicht, die Paillette hat sich auch weiterentwickelt, muss man sagen. Ist mir aufgefallen.
Okay, da bin ich gespannt. Wie gesagt, ich habe die Päckchen noch nicht alle ausgepackt.
Das hätte alles für dich als Showgarderobe da zur Verfügung gestanden. Also da wirklich ein Glitzer nach dem anderen.
Ja, da bin ich gespannt. Ich hatte ja jetzt vor ein paar Tagen hatte ich so eine große Gala einer Baufirma im Schwarzwald, bei der ich moderiert habe. Und da habe ich mein Maria Lukas Gedächtniskostüm getragen. Eine wundervolle Jacke, die mir Maria Lukas noch vor gut 15 Jahren mindestens, nee, leider noch länger her, 18 Jahren, vielleicht sogar 20 Jahren, angefertigt hat. Und Maria Lukas war diese fantastische Kostümdesignerin, die erst vor kurzem eben gestorben ist in Köln, die ich mein ganzes Leben lang kannte, die für meinen Vater und auch für hier Bernhard Paul, Roncalli und so weiter die großen Kostüme genäht hat, aber eben auch für viele Karnevalsgrößen. Und eben vor rund 20 Jahren hat sie mir meine letzte Jacke geschneidert und die war so ein bisschen im Stil von Fluch der Karibik meets Manege. Und da mir dieser Mantel wieder passt, glücklicherweise, konnte ich ihn vor ein paar Abenden anziehen und habe sehr an Maria Lukas gedacht und es hat sehr gut gepasst. Und dann hatte sie für Rachel nochmal ein Kostüm gemacht vor gut 10 Jahren. Ja, und jetzt ist die arme Maria Lukas tot. Ihr könnt sie mal googeln, war eine ganz fantastische, wunderbare, sehr talentierte Kölner Persönlichkeit.
Wir schreiben bei dieser Folge, über die wir heute sprechen, das Jahr 1986 und es ist die Folge Nummer 32. Also es sind jetzt erst seit dem 8. Dezember 1985 32 Wochen vergangen. Die schlechten Kritiken über den Start der Lindenstraße sind alle geschrieben worden, weil die ersten Kritiken, die vor 40 Jahren jetzt da geschrieben wurden, waren nicht richtig gut, muss man sagen. Weil man alles das, was man da ja sah, noch gar nicht kannte. Und es hatte ja auch gar keinen Glamour. Denn ich meine, wir waren ja von Serien jetzt erstmal durch Dallas. Und ich glaube, Denver war auch schon am Start. Waren wir ja erst jetzt erstmal, also ein bisschen, erstens reiche Leute gewöhnt, nicht normale Leute. Und es hatte keinen Glamour. Es war einfach, und das muss man hier auch sagen, also wenn man so manchmal das Mobiliar sich anschaut, dann ist eigentlich nur bei Herrn Nossek es einigermaßen aufgeräumt eingerichtet, ne? Ein bisschen, sagen wir mal,
es ist brutal. Stil. Also in ein Wort zu fassen, es ist brutal, und ich sehe auch, denn ich bin ja nun ein Kind der 80er, also 86 war ich dann oder wurde ich 9 Jahre alt, und ich habe ja auch ferngesehen, und das, was das ZDF so brachte mit Drombusch und Schwarzwaldklinik und was man so kannte oder Ein Heim für Tiere, das hat zumindest eine heile Welt vermittelt. Ja, oder Ich heirate eine Familie. Das sind ja alles so Formate, mit denen ich groß geworden bin, die mir ja komplett deutsche Gemütlichkeit vermittelt haben. Heile Welt, ne? Das ist eigentlich, da solltest du eigentlich leben, mit diesen Familien, denen es so gut geht, ne? Und die so schöne Häuschen haben und all das. Und die Lindenstraße hat immer schon eine brutale Realität dargestellt, eben der Öffentlichkeit, also den Spiegel vorgehalten. Und das tut ja weh, ne? Also man möchte ja meist nicht gespiegelt werden. Das tut dann weh in dem Moment und ist dann eben auch karg und hat aber auch deshalb so eine Fangemeinde dann an sich gerissen. Denn das alles passierte ja auch nicht ohne einen Schuss Selbstironie, ja, ohne ein bisschen Sarkasmus. Und das hat uns ja auch so besonders gemacht dann über die Jahre. Aber es war im Vergleich zu anderen Sendungen natürlich brutal, brutal ehrlich. Meine Mutter, mit der ich diese Folge mal wieder angesehen habe, sagte sehr treffend dazu: It looks like a documentary. Es sieht aus wie eine Dokumentation. Als würden sie da bei Bertha Griese diese Frau irgendwie verfolgen in ihrem Alltag, wie sie da mit ihrer Mutter sitzt, ne, und depressiv wird so langsam. Und das trifft es, glaube ich, ne? Also Fiktion trifft Dokumentar. Das war die Lindenstraße mit zum Glück einem immer größer werdenden Portion Humor über die Jahrzehnte.
Also ich glaube, heute hätte man überall bei einigen Folgen, gerade auch aus der Zeit, so dran geschrieben, wenn Sie unter Depressionen leiden, bitte rufen Sie dort und dort die,
genau, so eine Trigger-Warning.
Triggerwarnung, die man da hat ausgesprochen, weil es hat sowas, Bertha ist ja auch ganz, also das ist ja, also so
die
viel
arme
Leiden.
Bertha.
Ja, so viel Leiden.
Nein, weil Bertha ist so wirklich so die Vorzeigefigur einer Frau, die dachte, sie müsste heiraten, um befreit zu werden von der Kontrolle ihrer Mutter, und dann aber erst richtig befreit wird, wenn der Gatte stirbt. Ja, und dann erst merkt, was wirkliche Freiheit ist, nämlich
die Katharsis,
wenn sie
durch
selbst
den Gattentod
entscheiden kann, genau, was sie ist, wer sie ist und was sie machen will. Und deswegen ist sie ja später auch so hart mit Hajo, weil sie sich eben das nicht mehr gefallen lässt, dass andere Leute ihr diktieren, wie sie ihr Leben zu leben hat. Und deswegen schmeißt sie Hajo ja auch ein paar Mal raus und lässt ihn wieder rein, weil sie sagt, nee, also entweder so, wie ich will oder gar nicht, Leute, ich brauche euch nicht. Ich habe das alles durch und ich verstehe das. Ich verstehe das. Und es war umso berührender, heute Bertha noch zu sehen in dieser fast jungferlichen Phase von, ich bin frisch verheiratet, Mutter. Ne, ich bin jetzt wirklich, also dir muss ich jetzt keine Rechenschaft mehr ablegen, nur noch meinem senilen Ehemann.
Es ist schon alles, also weißt du, der gute Yoshi Benasch nagelt da irgendein Regal in die Wand, damit jetzt Philomena nochmal irgendwie die Birnen
noch mehr Einmachgläser an die Wand stellen kann. Ja.
Noch mehr infizierte
Einmachgläser. Ist dir das schon mal vorgekommen, Klaus, dass eine Familie in der ersten Szene der Folge erscheint und dann überhaupt nicht mehr? Weißt du, es wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Ja. Normalerweise zieht sich ja irgendetwas durch. Aber das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich dachte, okay, erste Szene, Philomena und Yoshi. Und dann spielt es in der weiteren Folge aber überhaupt keine Rolle mehr, was die da an die Wand nageln wollten.
Die Folge heißt ja auch Birne Philomenia oder Philomena. Ja. Und muss man also die schnell mal hier ins Bild bringen, damit mal die Birnen rüber zu Beimer getragen werden. Und man kann sich ja schon bei dem Titel, und dann werden auch die Birnen rüber getragen, kann man sich ja schon vorstellen, ohne dass man den Inhalt kennt, dass mit diesen Birnen irgendetwas nicht stimmt. Ne? Aber das hat nichts mit der schlechten Laune zu tun, mit der uns wieder mal an Hans Beimer hier begegnet. Ne? Unglaublich.
Oh, und ich meine, wir haben den modernen Hans Beimer jetzt oft genug erlebt in unserem Jahr Lindenstraße. Mal erregt, mal sauer, mal frustriert, mal motiviert, mal übermotiviert.
Sprachlos.
Mit Wohnsäcken, sprachlos auch oder eben auch ungerecht behandelt. Und hier sehen wir diesen frühen Hans Beimer, höchst frustriert, seine Familie dumm anmachen. Und da ist auch so der erste, ich will nicht sagen Fehler, aber etwas, was mir aufgefallen ist, dass wir haben diesen Schnitt, Benny Beimer geht bei Joschi und Philomena aus der Wohnung mit dem Glas Birnen. Und dann ist ein Schnitt und im selben Moment soll man Benny schon aus dem Kinderzimmer Cello spielen hören, möglichst schief. Und Hans Beimer beschwert sich darüber in der Küche. Ein Fiss soll er spielen, ein Fiss, nicht ein Ah. Da hätte ich als Ehefrau gesagt, Junge, isst deine Gulaschsuppe, ne? Und Ruhe hier, lass die Kinder in Ruhe. Und er sitzt da mit seiner Brille und wir haben einen unglaublich niedlichen Baby Klaus Beimer da sitzen. Ja, also wie alt? 6 Jahre alt? 7, 8? Ich weiß es nicht. Ein richtiger Baby Klausi. So niedlich, der auch wirklich süß da seinen Text aufsagt und Fragen stellt. Denn irgendein Zögling des Hans Beimer im Jugendamt hat sich umgebracht. Das ist irgendwie die Vorgeschichte.
Ja, ja, und deswegen ist er auch so deprimiert, weil er nicht, der war aber vorher noch bei denen und er wollte mit Hans sprechen und Hans war nicht da. Hans war irgendwo in der Kneipe mit irgendwelchen Leuten, so unwichtige Sachen zu besprechen oder so. Deswegen betrifft ihm das, ist er da sehr emotional so bemüht. Übrigens, apropos Brille, Hans Beimer, mein Mann ging auch am Fernseher vorbei, als ich die Folge angesehen habe und sagte, ach, guck mal, Hans Beimer trägt die gleiche Brille wie Willi Tanner in Alf.
Ja, ich meine, Willi Tanner und Hans Beimer waren eigentlich eine und dieselbe Person, ganz ehrlich. Das war one, auf jeden Fall. Also man hätte Alf auch so in die Beimer-Wohnung setzen können. Das wäre dann ja das deutsche Alf gewesen.
Und ich habe wirklich das Gefühl,
mit Lynn und Brian.
Als Helga ihn dann so getröstet hat, habe ich wirklich gedacht, das könnte ja jetzt auch die Mutter von Hans Beimer sein. Ne? Also es war so
was
ein bisschen
eine Gemeinheit ist, weil sie war damals wahrscheinlich 38 Jahre alt.
Ja, also. Ich weiß nicht, aber sie hatte dieses Übermütterliche, was sich auch sehr liebevoll rüberkommt in dieser ganzen Folge, auch im Umgang mit ihren Kindern und so weiter und so fort. Aber hier jetzt dachte ich auch dann, aha, ich kam so ein bisschen auf die Idee, ob es wohl schon den Autorinnen und den Produzenten im Kopf herumgespukt haben, dass Hans Beimer und die Ehe zwischen Helga und ihm nicht mehr lange halten werden.
Auf jeden Fall, doch auf jeden Fall. Also für mich wird da doch schon wieder ein Klischee gespielt von diesem, ne, frustrierten, hart arbeitenden Ehemann. Und weißt du, Helga Beimer, gerade Marie-Louise in ihrem Spiel, sprüht so vor Liebe. Ne, also sie ist so voller Liebe, ihrem Mann gegenüber, den Kindern gegenüber, aber sie lebt einfach, sie existiert da in ihrer Liebe und schert sich um nichts und sie wird so unsexy dargestellt. Also es wird ja wirklich so ins Extreme gezogen, dass man bloß an alles denkt, wenn man sie anguckt, aber nicht an Geschlechtsverkehr, außer man hat irgendwie so einen komischen Kink, ja, dass man das irgendwie gut findet, sorry. Es wird so übersteigert, damit es dann irgendwann heißen kann, ist ja kein Wunder, dass Hans Beimer eine Affäre hatte, ne? Ja. Wenn die Alte so aussieht zu Hause. Ja, also. Und das ist eine Gemeinheit, weil sie war ja wundervoll. Und wie gesagt, und sie war ja blutjung. Und das alles wird ihr dann erst wieder erweckt durch Erich Schiller später. Ja, wenn sie dann so frivol ist. Und sie ist ja immer noch dieselbe Person. Aber es zeigt, finde ich, so schön, dass das alles von innen kommt. Und dass Hans Beimer sie in der Ehe schon ermordet hat. Ja, er hat Helga Beimer getötet, ihre Libido komplett platt gemacht während dieser Ehe, ja, weil er sie ja zu keinem Zeitpunkt hat er ihr die Chance gegeben, fraulich zu sein und cheeky und frech und sich in ihrem Selbst wohlzufühlen, sondern dieses Muttersein und Mütterlichsein war alles, was sie hatte, um sich zu definieren. Und Erich Schiller war erst der die Frau in Helga Beimer wieder zurück zum Leben geweckt hat. Ne? Und das ist das. Welcher Mann will Leidenschaft von der Frau erwarten, die er getötet hat? Ja. Das geht nicht.
Und jetzt habe ich einen Schreck bekommen, weil jetzt gehen wir wirklich in einem ganz schnellen Schnitt rüber in die Wohnung von Herrn Nosek und da steht Tanja Schildknecht in einem Outfit Also Sybille war damals 16 Jahre, habe ich mal nachgeguckt, ja. Ne? 16 ja. Jahre. Wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Also diese hochgesteckten Haare, dann irgendwie diese komische Schürze, darunter einen zebrafarbenen Body.
Leotard, ja, Leotard, genau. Also praktisch ein Badeanzug. Das? Leotard.
Ach, ja. Leotard.
Ja, Leotard. Der hat das erfunden, irgendwie ein Trapezkünstler früher, der Leotard. Ne? Deswegen wird er auch in der Gymnastik verwendet und im Zirkus.
Aber sie macht hier und keine Gymnastik, sie kocht.
Ja, aber warum heutzutage hat sie das laufen an? Ja alle so rum. Ja, von Jessie J bis Beyoncé. Alle tragen Shakira, alle tragen heutzutage in Konzerten und auf Videos nur noch diese Bodies mit Strumpf.
Aber doch nicht beim Kochen.
Auch beim Kochen. Keine Hosen mehr erforderlich, keine Röcke so. Und deswegen, also Tanja war damals im Grunde schon beyond her time, ja, in diesem Aerobic-Look in der Küche zu stehen mit Schürze. Und es ist natürlich extrem sexistisch. Also das könntest du heutzutage gar nicht mehr so bringen mit einer Minderjährigen, wo dann die Kamera auch noch hochfährt, ne, von ihren Fesseln bis zum Popo hoch. Natürlich sieht sie fantastisch aus. Natürlich läuft Nosek der Geifer. Aber wie unmoralisch, wie furchtbar, wie unangemessen. Also Wahnsinn, ne? Dallas hätte man das erwartet, ne? Dallas, aber in der Lindenstraße, wow. Also dass das nicht mehr, also da es damals ja noch die Mädels von Seite 3 gab, wundert es mich nicht, dass das nicht zu mehr Protesten geführt hat als der erste schwule Kuss. Heutzutage wäre es eher so.
In Dallas, apropos Dallas, in Dallas haben wir in diesem Jahr 1986 in der 9. Staffel erlebt, dass Bobby Ewing plötzlich wieder unter der Dusche stand, ja, und dann behauptet wurde, Pam hätte das alles, was da vorgelaufen ist, nur geträumt.
Ja, das weil war, sie gemerkt haben, es war ein Fehler, ne, diesen Schauspieler Patrick Duffy zu
das feuern. Das war wirklich irre. Ja, ich glaube, da sind viele Serien nachher plötzlich auf die Idee gekommen, oh Mensch, wenn die das bei Dallas, die Zuschauer, das akzeptieren, dann können wir das auch machen. Also ich meine, Jon ja. Snow war auch plötzlich wieder lebendig
ja, in das Game musste of Thrones. Auch. Ja.
Ja, also,
das musste.
Und hatte sich sonderlich verändert. Also das war bei Patrick Duffy jetzt hier nicht der Fall, aber das war auch da. Ja, das, also wie gesagt, das, dieses, also so wie ich das jetzt ja verstanden habe, Schildknecht und seine Henny sind irgendwie auseinander, weil sie was mit dem Nosek hatte. Jetzt ist sie zu ihrem Vater gezogen, ne? Gottlieb Krise. Und jetzt ist
und Tanja ist zu Nosek geflohen.
Ja, aber nur, ne? Wie er ja dann später sagt, weil sie ja so eine wahnsinnige Tennisspielerin ist, so eine tolle Karriere vor sich hat und raus soll aus diesen Streitereien zwischen Henny und Vater.
Schildknecht,
ne?
Ja. Gut, also wir erfahren in dieser Folge, dass Nosek anscheinend Tanja wirklich noch nicht vögelt, aber es kann ja nicht mehr lange dauern. Die Tochter und die Mutter, das ist ja genau die Story. Ne? Die Tochter und die Mutter und alle anderen ahnen es schon, insbesondere natürlich der Vater, der trotzdem so hilflos ist. Wir kommen darauf noch. Ne? Denn in dieser Küchenszene, also Nosek schaut ja Tanja eben auch so ein bisschen wollüstig an und sie spielt mit ihren Reizen, sie will das auch und fragt ihn, wie er sein Steak haben möchte und er sagt dann Medium, wusste gar nicht, dass du kochen kannst, sagt sie doch, gar nicht. Also sie versucht ihn da natürlich auch zu verführen und ich sag mal, das Ganze endet doch auch, bringt die sich nicht um, die Henny Schildknecht?
Ja,
der
ja.
geht doch Selbstmord. Oder ja, nicht? Ich meine, das ist ja, doch grauenhaft. Stell dir mal vor, was für eine Familiensituation. Ja? Also Mutter vögelt rum, Tochter vögelt rum mit demselben, Mutter bringt sich um, kleine Schwester kriegt Leukämie, später bringt sich der Vater um. Also das ist ja grauenhaft.
Weißt du was, jetzt wo wir darüber reden, fällt mir auch ein, dass ich jetzt auch nochmal im Zuge von 40 Jahre Lindenstraße, was wir ja am 8. Dezember feiern können, da jetzt mir aufgefallen ist, das Vorbild von Hans Geißendörfer, von unserem lieben Hans, war nicht nur Coronation Street, sondern auch das Mietshaus, in dem er aufgewachsen ist, in Neustadt an der Eich.
Ja, ja, so, stimmt, das hat er immer mal erwähnt.
Wenn du das jetzt alles erzählst, dann denke ich mir, was ist da wohl in diesem Mietshaus passiert? Ja. Und was muss er als Kind oder Jugendlicher damals alles mitbekommen haben?
Ich sage nur, die Leute hatten keinen Fernseher. Na?
Ja, klar.
Und da ging es ab in den Fluren. Auf jeden Fall, wenn ich das so höre von früher, auch hast du nicht manchmal das Gefühl, dass wenn man so sich alte Filme anguckt, ne, also so Schwarz-Weiß-Filme oder alte Hitchcock-Filme, die man vielleicht als Kind mal gesehen hat und noch nicht verstanden hat, worum es eigentlich ging und man so im Heranwachsen ja irgendwie so herangeführt wurde, dass heutzutage alles schlecht ist und verdorben und früher war alles super. Und dann guckst du dir mit dem, ne, Alter, das wir jetzt haben, alte Filme an und merkst, die waren genauso verkorkst und verkommen und versaut wie heutzutage. Es wurde nur anders verkauft.
Ich meine, ich habe jetzt gehört, der Exorzist wird neu verfilmt, ja. Mhm. Das jetzt neu rauszubringen in einer Zeit, wo dann Vertreter der katholischen Kirche am Bett eines jungen Mädchens sitzen,
ja,
das angeblich vom Teufel befallen ist und immer zu denen sagt, zu den Priestern sagt, fickt euch, fickt euch, fickt euch und so weiter und so fort, wo das ganze Kino schreit, ja, richtig, du hast völlig recht. Also die katholische Kirche
hat doch inzwischen wie, sie so hätten schlecht. Heidi Reichineck zu Hause besucht wahrscheinlich. Ja, ne?
Das ist doch,
genauso empfangen
aber
an der
wenn
Tür.
Wenn du heute was machst mit katholischen Priestern am Bett eines jungen Mädchens, dann schreit doch das ganze Kino, haut ab da, ihr Arschlöcher.
Es ist denkt ja alles
doch, also,
so
das
absurd,
ist doch,
ja.
Also das ist ja, doch nicht mehr die Zeit. Und es ist, weißt du, es gab ja früher viel mehr sexuellen Missbrauch, viel mehr Gewalt, viel mehr Mord und Totschlag als heute. Ne? Es na wird klar, immer alles so ein bisschen so verklärt, wenn man sich die Sachen ansieht. Und was hier in diesem kleinen Haus jetzt alles abläuft, ist ja von heute betrachtet irgendwie nicht ohne. Ich weiß nicht, wie sich heute ein Haus verhalten würde oder auch im Treppenhaus oder Leute angesprochen würden, wenn Herr Nossig da oben ein 16-jähriges Mädchen
naja, das wäre eine Folge, das wäre eine Folge Hart aber herzlich, RTL 2, ja, das nennt man heutzutage Reality, ne, oder Doku-Fiction, was weiß ich, wo Leute begleitet werden, wo das eben normal ist. Und ich habe das erstmal mitbekommen, glaube ich, durch so amerikanische Documentaries, wo ich so dachte, hä, was, solche Leute gibt's wirklich? Wo die Mutter mit dem Schwiegersohn und der Vater mit der Tochter und der Bruder mit dem, wo ich mir irgendwie denke, aber so normale Leute würden doch sowas nicht machen. Doch, es passiert. Es passiert wirklich. Und Lindenstraße war einfach dessen, der Zeit komplett voraus. Anders kann man es nicht sagen. Es tut mir ja nur leid für die arme kleine Maike, die ja später an Leukämie stirbt, dass sie das alles noch durchmachen musste. Also wirklich kompliziert. Und was ja noch, also noch mehr Familienbande, ne? Denn wir haben ja in dieser Folge, wir haben Gottlieb Griese im Fokus mit Bertha. Gottlieb ist also der Opa von Tanja Schildknecht und von Maike und der Vater von Henny Schildknecht. Henny Schildknecht wird gespielt von Monika Wojtowicz und Monika Wojtowicz ist im wirklichen Leben die Mutter von Marion Beimer Darstellerin Ina Bleiweiß.
Ja.
Ja, und ich sag mal, solche Familienbande gab es später in der Lindenstraße nur noch mit Bill Mockridge und Pat, der in echt seine Nichte war. Ansonsten hatten wir nie mehr solche familiären Verstrickungen.
Jetzt kommt eine ganz süße Szene. Also wir sind ja jetzt schon, haben ja jetzt schon Bertha und Gottlieb wieder verlassen. Und Bertha verschwindet aus der Tür, wo dann gerade Henny kommt. Kannst du mir was helfen? Und sie sagt, siehst du, du hast keine Zeit für mich. Also Gottlieb hat für alles Zeit. Nur nicht für sie.
Für seine junge Braut. Ja.
Genau, das ist Berthas großes Problem. Aber diese süße Szene finde ich jetzt, wenn dann Helga, Benny, Marion und Klausi da sitzen mit Tüten voller Chips und allem möglichen. Also richtig so kuschelig.
Das ist total schön. Dieses Familienidyll, Mutter und die Kinder, die genau wissen, es wird wahrscheinlich gleich zerstört werden durch den Vater, der nach Hause kommt, weil er dann den Fernseher ausmacht und schlechte Laune verbreitet. Und ich habe gedacht, genau das ist es. Lass doch Mütter mit ihren Kindern alleine. Lass den Vater doch weg, meistens wirklich. Also es gibt es bestimmt auch umgekehrt, dass der Papa derjenige ist, der schön gemütlich macht mit den Kindern und die Mutter kommt dann und verdirbt alles. Also es wird es genauso geben. Aber in dem Moment dachte ich so, Mensch, genau, da ist richtig heile Welt, ne? Hier Helga in ihrem mehr oder weniger Jogginganzug, Schlafanzug mit den Kindern und es wird gechippt, gegessen und sie diskutieren über das Programm, das sie sich angucken. Und dann ist es total skurril, weil Hans in die Wohnung kommt mit seinem neuen Chef und seiner
ja,
Frau.
Ja, aber weißt du, was ich jetzt noch sagen wollte? Die schauen John Wayne Western. Das war ja auch noch so eine Zeit, ich habe gedacht, wo findest du heute jetzt, außer jetzt Yellowstone oder im Streaming-Bereich oder so, aber wo findest du heute überhaupt noch das Genre Western Im normalen Fernsehen?
Doch, doch, auf Dreisat, sage ich dir. Ja, ja, Dreisat und Arte zeigen recht oft Westerns.
Ja,
und wenn du einen schlechten Western sehen willst, Tele 5.
Ja, aber sowas wie, weißt du, so wie Unsere kleine Farm und diese ganzen Sachen, die es früher noch alles gab, Doktor sowieso und dann gab es noch, also ich bin ja noch mit den Männern von der Schallorange groß geworden und Bonanza.
Na
das
klar,
war ja noch dann vorher. Noch. Also ja, das war jetzt hier, ne? Und John Hoss. Wayne, als ich das sah. Hoss, genau. Der dicke Hoss, ja. Oder hier dann später auch Michael Landon der hatte auch eine eigene Serie dann gehabt. Die hieß doch auch nicht unsere. Doch,
der
die
Engel.
Unsere kleine Farm. Das hat er
und
gehabt.
Später
genau.
war er dieser Engel.
Ja. Also für das mich war das total schön. Wir haben auch manchmal das zu Hause Pyjama-Partys gemacht und dann ist mein Vater dann schnell zum Wienerwald gefahren, zu diesem Hähnchenrestaurant und hat ganz viele Hähnchen und Pommes geholt. Und dann haben wir alles zusammen kuschelig im Winter auf der Couch Fernsehen geguckt und haben dabei ganz viel Pommes und Hühnchen gegessen. Ja,
voll toll.
Das war voll schön.
Ja, das finde ich schön, ja.
Ja, und jetzt wartet man ja auf Hans und Hans kommt nicht alleine durch die Haustür. Ne? Man denkt, jetzt ist alles zu Ende. Nein, der kommt, ach du liebe Güte, und man sieht es auch an Marie-Louises Gesicht.
Ja, aber es wird Helga gar Beiner. Nicht so deutlich. Also ich war erst total irritiert, weil ich irgendwie dachte, so hä?
Sehr souverän.
Ja, wieso bringt er diese Leute einfach nach Hause um die Uhrzeit? Was soll das? Und die gucken ihr noch auf ihre nackten Füße und sie sitzt da eben mit Schlabberhose und Schlabber-T-Shirt. Und dann erst erfahren wir, weil Helga schickt das Ehepaar auf Toilette, sie wollen sich doch bestimmt frisch machen, gehen Sie mal. Und dann geht sie erst ins Wohnzimmer und sagt den Kindern, sie hat vergessen, dass Hans die zum Essen eingeladen hat. Und erst dann merken wir als Zuschauer auch so, ach du Schand, oh Gott, da muss sie sich ja wirklich umziehen und noch was kochen. Aber das ist dann wirklich eine sehr schöne Sache, so ein bisschen Screwball-Comedy, dass sie sagt, Kinder, ihr müsst mir helfen, wir müssen jetzt ganz schnell was zaubern. Das heißt, während Helga sich schön macht, machen die Kinder Ordnung im Wohnzimmer.
Das Notstandsprogramm.
Genau, und decken den Tisch und machen alles schön. Und das find ich sehr schön umgesetzt. Das ist noch mit sehr viel Unschuld.
Unerwarteter Besuch ist ja auch, weiß nicht, kann man das heute noch machen? Kann man irgendwo unerwartet auftauchen und sagen, hallo, hier sind wir?
Einfach irgendwo anrufen, ohne anzukündigen, ist ja auch schon ein kompletter Überfall in die Privatsphäre. So, hä? Was ist?
Das habe ich gehört von einem guten Freund von mir, der gesagt hat, der in einer großen Fernsehredaktion arbeitet. Und der sagt, die Jungen sind alle ganz sehr engagiert und so weiter. Aber wenn du dann sagst, ruf die doch einfach mal an. Schreib doch nicht jetzt immer eine Mail, ruf doch mal an. Wir müssen das jetzt wissen, ruf doch mal an. Dass die richtig Angst haben, jemanden anzurufen, weil sie das gar nicht mehr kennen.
Absolut, das ist wirklich eine Massenpsychose, ja, die wir haben heutzutage, dass keiner mehr irgendjemanden anruft. Man textet nur noch und schreibt E-Mails. Und wir hatten es hier in der Firma auch, war es Thema bei der Geschäftsführung, dass die gesagt haben, Leute, bitte spart euch mal E-Mails, ruft die Leute an. Und ich habe es auch gemerkt, ich bin ja wirklich eigentlich so ein Introvert und finde es ja voll toll, wenn ich Leute irgendwie nicht direkt sprechen muss und schreibe auch lieber E-Mails. Aber es wäre schon einfacher, weißt du, wenn man Leute direkt anruft.
Ja.
Aber was ich noch lieber mache als anrufen, ich schlage dann persönliche Treffen vor. Ja. Und ich sage dir noch mal ein gutes Beispiel, damit alle verstehen, so das Level des Introvertism. Ja. Ich habe an meiner Bürotür so einen Käfig, den ich an die Tür stellen kann, damit meine Hunde nicht im ganzen Büro rumlaufen und ich trotzdem meine Tür aufhabe. Ja? Das heißt, dass dann Poppy und Cosmo in meinem Büro sitzen und da habe ich wie so ein Kindergitter, ja, an der Tür, damit die Hunde nicht also überall rumlaufen, aber trotzdem praktisch niemand einfach so in mein Büro kommen kann. Das führt dazu, dass Kollegen dann an meiner Bürotür stehen und über dieses Gitter mit mir sprechen. Weil es
Das wäre alles eine Folge für Stromberg.
Ja,
was du jetzt erzählt hast, das wäre so
das
eine Stromberg-Folge.
Das ist meine Realität, aber ich will nur sagen.
Die neue Mitarbeiterin, die sich abschirmt mit dem Hundegitter.
Ja, weil es ist ja gar keine Absicht, es ist ja eigentlich wirklich nur wegen der Hunde. Aber ich fühle mich wahnsinnig wohl damit, dass ich weiß, niemand kann einfach in mein Büro stürmen, sondern die müssten am Gitter stehen bleiben, weil sie wissen, es ist ein gewisser Aufwand, das erst wieder abzubauen, ja, um reinzukommen oder ich raus. Und es ist so schön, diese kleine Distanz dazwischen. Und wenn es mir wichtig genug ist, wie wenn meine Chefin da steht beispielsweise, dann stehe ich auf und gehe ans Gitter ran. Ja, dass wir dann beieinander stehen und nur das Gitter zwischen uns ist, ne? Ist goldig, ne? Aber ich habe das letztens so analysiert, dass ich mir dachte, das ist eigentlich so typisch Rebecca, wie wohl ich mich fühle, dass dieses Gitter da ist und nicht einfach irgendjemand so mein Space invaden kann. In dem Moment.
Wie schön. Du wirst ja noch einige Jahre da sein in diesem Büro. Wahrscheinlich wirst du dir im nächsten Jahr zwei Dobermann-Rüden anschaffen.
Ja, nein, also das wär, nee, aber Leute, wirklich.
Und ein komplettes Gitter vor die Tür machen.
Es gibt Menschen, viele Menschen, die mich missverstehen. Ich bin nicht böse, ich bin nicht arrogant. Ich bin wirklich einfach nur ein sehr schüchterner Mensch. Ich liebe Menschen, aber man muss mich so ein bisschen courten, würde ich sagen. Wie sagt man auf Deutsch?
Courten
ist so ein bisschen, wie sagt man, wenn man so Blumen bringt und Schokolade.
Du, am Samstag, Rebecca, wir sind am Samstag.
Ich bin sensibel für
Vibes. Wir sind am Samstag jetzt wunderbar in unserer schönen Veranstaltung um 15 Uhr.
Umwerben, ja, genau, umwerben.
Im Technikmuseum Speyer.
Man muss mich ein bisschen umwerben, um mein Vertrauen zu gewinnen.
Ja, ich werde aber auch ein kleines Stückchen Maschendrahtzaun mitbringen. Das werde ich dann immer um dich aufstellen. Nach dem Motto, seid nett zu ihr, aber...
Nein, also jeder, der mich schon spontan in einem Netto oder Edeka umarmt hat, weiß, ich bin durchaus zugänglich. Ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wenn der Vibe stimmt, mache ich alles mit, ne? Alles gut.
Aber ein bisschen komisch wird sie jetzt langsam schon, ja.
Nein, ich war schon immer so, ich traue es nur jetzt auch zu leben. Ich war schon
super.
Immer so.
Super, das freut mich, aber nicht am Samstag. Am Samstag haben wir alle
no
unsere
limits.
Lieben Fans
no
und Freunde
limits,
da
genau.
Und dann legen wir uns alle in ein großes Matratzenlager irgendwo im Technikmuseum und kuscheln zusammen und essen Chips und unterhalten
sehr
uns.
Schön,
genau so
schön.
Wird es sein. Ja, so unerwartete Besuch. Ich finde aber auch diese Frau von dem Chef von Hans Beimer, die Helga dann so von oben nach unten mustert und hinterher auch sagt, als dann Vasili schnell nochmal Marion Essen aus dem Akropolis vorbeibringt, damit die Familie nicht nur die verlängerte Tomatensuppe von Helga hat. Ne? Also Helga kriegt das ja hin. Helga hat ja von Mittag an die Tomatensuppe jetzt nochmal verlängert, hat sie verfeinert und obendrauf noch ein schönes Krönchen mit Sprühsahne gesetzt. Das fand ich besonders schön. Das muss schmecken. Und das ist wirklich klasse, wie die das alles hinbekommen und alles hinbekommt und die Kinder alles zack, zack aufräumt und alles ist wunderbar. Und wir sehen nur noch Maike, die läuft mal schnell durchs Treppenhaus, ist ein bisschen genervt, weil oben reden jetzt Papa und Tanja und Nosek, Herr Nosek.
Ja.
Ja, und jetzt sitzen die da oben zusammen und das ist aber auch, ich meine, eigentlich würde ich doch mal sagen, so also vom Vatern her, Tanja, du bleibst jetzt hier mal unten, ja, das läuft jetzt hier gar nicht und sie will dann wieder mit rauf zu dem, also ich weiß nicht. Ich
ja, es ist, ich weiß nicht, ist das deutsch oder ist das links oder ich weiß nicht, was das ist, ganz ehrlich. Normalerweise, ja.
Links ist es bestimmt nicht.
Okay, gut. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Ding ist, dass da sitzt ein Vater, dessen Ehefrau mit diesem Tennislehrer fremd geht. Und jetzt ist die Teenage-Tochter in die Wohnung dieses Tennislehrers geflohen. So. Und trotzdem sitzt er da noch recht diplomatisch und will über alles sprechen. Und jeder andere hätte ihm entweder schon irgendwie die Polizei auf den Hals gehetzt oder ihm einer aufs Maul gegeben und hätte gesagt, hier so, Junge, läuft es nicht und du kommst jetzt mit. Aber es läuft alles noch sehr, ich weiß nicht, das läuft ja alles noch sehr diplomatisch ab
und dann
wischiwaschi insgesamt. Und der arme Herr Schildknecht, ich meine, wir wissen, was ihm irgendwann blüht für ein Schicksal. Er hat da nicht wirklich...
Aber trinken tut er jetzt schon ganz gut.
Ja, warum auch nicht, ne, in der Situation. Also wenn du kein Rückgrat hast, dann wenigstens ein volles Glas. Ne?
Aber weißt du, er droht dann, er sagt dann zu Nosek, sie sind mir vielleicht körperlich überlegen, aber ich bin es hier und zeigt auf seine Stirn.
Ich hoffe.
Ja, aber dann denke ich, dann daraus folgt aber nichts. Ich meine,
nicht
was,
in der
was
Folge, vielleicht später
heißen?
Mal, ne? Aber in der Folge nicht. Ne?
Ja, aber will er ihn verklagen oder was will er machen? Ja,
vielleicht,
also ich
anzeigen.
Meine, die ist zwar noch minderjährig, aber vielleicht, ruft er die Polizei einfach mal an und sagt, bringen Sie meine Tochter zurück, der Mann hat die Tochter gekidnappt oder sowas.
Etwas also, in der Art. Also es ist sehr
würde
unbehaglich.
Da irgendwie anders reagieren.
Natürlich, ich glaube die meisten Leute, ne? Aber wir... Ja, also Schildknecht war halt da auch nicht der Draufgänger und war immer ein bisschen auch leicht manipulierbar und vielleicht schick, ja, und der, auch der, etwas der auch zu Schicksals nur, ergeben.
Ja, und ich meine, der, du hast ja gesagt, dann auch nicht so ein begabtes Mädchen, die muss, da braucht Ruhe und so weiter. Und dann und Stillknecht dann auch noch, sie sportlicher, motivierter Schutzengel, ja, ja, als der sich da präsentiert bei der ganzen Sache. Ne? Aber Helga hat die ganze Sache jetzt unten im Griff. Also jetzt kommt auch noch Essen, die haben alle wunderbar gegessen. Es ist eigentlich ganz gute Stimmung. Und Helga sagt noch diesen wunderbaren Satz von ihrer Großmutter, zitiert sie. Eine gute Hausfrau ist die nicht, ist eine Frau, die nicht nur gut kochen kann, sondern auch gut fuschen.
Wirklich
so
süß.
Was sie da ja jetzt gemacht hat. Ja, oben ist schon wieder Krach. Die Maike hält sich schon wieder die Ohren zu, ne? Weil sie nichts hören soll. Weil jetzt ist Gottlieb-Krise. Der unterhält sich jetzt mit seiner Tochter und da geht es auch wieder mit Vorwürfen hin und her. Und bis dann einfach die Tochter irgendwie zusammenbricht, weil sie auch nicht mehr irgendwie weiter weiß und ja, dann so in den Armen eigentlich von Gottlieb-Krise so zusammensackt. Und da weiß man auch nicht so richtig, was da eigentlich los ist.
Es ist total traurig, ja, weil Maike sagt auch vorher, kann denn nicht einfach alles so sein wie vorher? Kann die Mama nicht wieder bei uns wohnen? Kann die Tanja nicht zurückkommen? Ja. Ich werde auch nie wieder streiten. Also auch so ein typisches von, ich mache alles dafür, dass es wieder gut ist. Ihr müsst nur mitmachen, bitte, bitte, bitte. Ne? Ich bin nicht schuld, ich tue alles dafür. Aber ja, die Triebe der Erwachsenen haben wieder alles durcheinander gebracht oder eben auch die vorherigen Probleme. Von nichts kommt nichts, ne? Alles hat seinen Ursprung irgendwo. Und wer dann eben jetzt auch drunter leidet, ist Bertha, die eben lieber mit Gottlieb alleine wäre, aber alle teilen sich irgendwo die Wohnung. Also auf jeden Fall ein sehr reales Schicksal, das dort gezeichnet wurde in der Lindenstraße. Und ich finde, mit einem wirklich tollen Casting dieser verschiedenen Charaktere.
Aber lass uns jetzt zum Dessert kommen, weil wir sind beim Dessert. Und das Dessert ist das Wichtigste in dieser Folge.
Eben, die Birne Philomena.
Ne? Die Birne Philomena. Das wird jetzt auch noch schnell improvisiert. Gut, dass sie da sind. Zack, tischt man jetzt die Birnen auf. Hans sagt, was ist das denn? Ja, das ist Frau Benasch, hat uns irgendwie Zimtbirnen. Mhm. Und er kostet oder er riecht dran und sagt, das schmeckt, riecht aber komisch, aber da kommt jetzt ein bisschen Schokoladensauce drüber von Helga und dann wird die Sache schon gut schmecken und alles läuft wunderbar ab. Der Abend ist sozusagen gerettet bis zu dem Moment, als die Schlafzimmertür nachts aufgeht und Klein Klausi. Und da habe ich mich so wie Klein Klausi gefühlt, weil ich habe auch Bauchweh gehasst. Mhm. Und wenn ich Bauchweh hatte, bin ich auch immer zu meiner Mutter. Und die hat dann auch einfach die Bettdecke beiseite gemacht. Und dann konnte ich zwischen meinem Vater und meiner Mutter liegen. Mhm. Das war immer ein ganz großes Gefühl von Geborgenheit, wenn es einem schlecht ging. Und das passiert jetzt hier auch. Und Helga will ihm einen Tee machen. Und dann wacht Hansemann auch auf und sagt, ach, mir ist auch ganz schlecht.
Ja, ihm ist speiübel.
Zumindest da wissen wir, ja, ihm ist speiübel. Und Helga will gerade das Teewasser, ne, aufgießen in dem Moment. Boah, kommt es ihr auch schon raus. Und jetzt müssen wir aber schnell noch Tanja ins Bett bringen. Und die steckt jetzt bei Nossig auch noch die Arme nach ihm aus, ne? Und
ja,
da macht
sie ist
er
ja
aber,
in seinem
geht
Bett.
Er einen Schritt zurück.
Genau, und da ich habe ja erst gedacht, oha, jetzt läuft was, ne? Jetzt da kann er natürlich nicht widerstehen. Aber er macht einen Schritt zurück, geht ins Wohnzimmer und schiebt sich eine Videokassette rein, was auch immer, und lässt sich nicht darauf ein.
Ich fand das
noch
so toll.
Nicht. Ja.
Ich fand das, wie oft bin ich in meinem Leben an einen Videorekorder gegangen und habe dieses mit diesem Klack, diese Video, ich habe es förmlich gefühlt, als ich es gesehen habe, diese Handbewegung mit dem Videorekorder.
Natürlich,
hat man
das ist ja komplett meine Generation, VHS, ne? Also das ist ja Generation X, wir haben alles mitbekommen, von analog bis digital, bis hin zu wo wir jetzt sind, ne? Also die VHS, dann später die DVDs, ich kannte noch die MC-Kassetten, die DVDs und dann eben den iPod und jetzt Spotify mit allem drum und dran. Und ich habe noch, ich habe es ja schon erzählt, ich habe wirklich noch ein paar hundert VHS-Kassetten, die ich nicht übers Herz gebracht habe zu entsorgen, weil sie für mich wie Bücher sind. Und ich habe ja jetzt, weil wir das Haus meiner Mutter auch leer gemacht haben, noch ein ganz tolles Videogerät von meinem Vater, so ein, also wo man DVDs und VHS-Kassetten abspielen kann. Und ich habe gesagt, ich will wirklich jede VHS-Kassette, die wir besitzen, noch einmal angucken, bevor ich sie entweder wegwerfe oder, wenn es sich um Privatvideos handelt, irgendwie digitalisiere. Mein Vater hat ganz, ganz viel VHS-Sachen und auch noch die vorherigen Geschichten, Super 8 Filme und so, noch in seinen Lebzeiten digitalisieren lassen. Diese ganzen DVDs habe ich auch erst geräumt letztens. Ganz tolle Sachen. Aber ich habe noch diese Erinnerung, VHS-Kassetten früher. Wir haben ja immer sowas geguckt wie Karate Kid oder Police Academy oder später Dirty Dancing oder was weiß ich. Und dann kam immer diese Ansage vorher. Vielleicht kennt ihr die auch noch, dieses: Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Programm Ihrer Wahl ansehen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese Inhalte nicht für Jugendliche unter 16 Jahren geeignet sind und so weiter. Aber wenn so dieser Vorspann kam, ne, da warst du schon so, okay, hast du Popcorn, haben wir unsere, was ich, Käseschnittchen.
Aber man wusste immer, man wusste immer schon, wenn diese Ansage nicht kommt, konnte man auch daraus schließen, dass der Film nicht besonders interessant ist.
Nee, FSK 0 war ja nicht interessant. Ne? Aber hier die Goonies. Genau. Oder vielleicht erinnert ihr euch, es gibt einen Film meiner Kindheit. Ich weiß
die
nicht.
Goonies, ich habe die geliebt.
Ach, ich auch, ja. Natürlich. Total klasse. Und dieser Schauspieler, der Chinese, der hat ja erst vor ein paar Jahren jetzt einen Oscar gewonnen, ne? Oder war nominiert mit, ich glaube, mit der Michelle Liu zusammen in diesem Film Everything, Everywhere, Anyhow. Weißt du, dieser verrückte Film, der letztes oder vorletztes Jahr einen Oscar bekommen hat. Also wir sehen uns jetzt alle wieder und vor allen Dingen zum Glück durch die Streamingdienste und die Leute, die wieder verpflichtet werden, wie Winona Ryder in Stranger Things auf Netflix und so, kommen all die Stars unserer Jugend wieder zu filmischen Highlights. Ich finde das schön.
Deswegen bin ich auch im Moment voll in den 80er Jahren wieder, denn jetzt läuft ja die 5. Staffel von Stranger Things.
Hast du schon angefangen?
Und ich habe schon... Ja,
ich habe noch nicht
jetzt
geguckt.
Also es ist folgendes: die zeigen jetzt die ersten 4 Folgen, ne, seit, ich glaube, dem 26. November.
Wow.
Die ersten 4 Folgen. Am 25.12. kommen die nächsten 4 Folgen und dann kommt an Silvesterabend weltweit das große Finale mit 2 Folgen.
Wow, mein Gott, ich freue mich schon so. Ja, ich werde mir das in Heilbronn nach den Shows dann reinziehen. Vorher gucke ich mir das nicht an. Ich warte.
Wieder voll drin in Running Up That Hill.
Ja, ach, herrlich.
Habe ich schon wieder gehört.
Ja, wie schön.
Ich möchte mal wissen, was die an GEMA-Kosten bezahlen mussten. Ich glaube, diese Produktion war da sehr teuer. Und ich glaube, diese letzte Staffel ist die teuerste Serienproduktion, die jemals gedreht worden ist, heißt es.
Wow.
Man weiß es nicht so genau.
Ja.
Ja, und jetzt denkt der Hand, Helga meint jetzt irgendwie, das ist vielleicht Darmgrippe, aber das kann ja nicht sein, die liegen ja da nicht zu dritt im Bett und irgendwas war an den Birnen verdorben und Helga kommt hoch mit geweiteten Augen und sagt, oh mein Gott, und ich habe davon auch deiner Frau von deinem Chef 3 Portionen aufgeschwatzt. So, und das ist der Cliff und ja.
Und ich habe in die nächste Folge reingeschaut, Leute, und es wird leider ganz schlimm. Also so eine typische Hans-Beimer-Geschichte, wenn er sich in die Scheiße reitet, dann so richtig, auch wenn er in dem Fall jetzt nicht unbedingt Schuld hatte, dann die Frau seines Chefs, die kommt sogar noch auf die Intensivstation, weil sie einen allergischen Schock erleidet, aufgrund der Medikamente, die ihr verschrieben werden, um eben diesen Salmonellen entgegenzuwirken. Also das wird noch eine längere Geschichte und es ist ein schöner Strang dieser frühen Jahre. Also ich kannte die Folge auch vorher noch nicht.
Ja, wir können aber auch gleich sagen, dass sie stirbt.
Ja, danke Klaus, okay. Super.
Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte sagen, ja, und dann stirbt sie, Hans hat ja völlig recht. Ja, 3 Portionen, Helga, war ein bisschen viel.
Der erste Mord von Helga Beimer.
Aus dem Hause Benasch wird nicht mehr viel gegessen. Die sind mit der Hygiene irgendwie. Da sind überall Salmonellen drin in den Einmachgläsern. Also da muss Philomena jetzt auch ein bisschen mehr kämpfen. Ja, wir nehmen wieder Abschied von der Lindenstraße und wir freuen uns, die Rebecca und ich, ganz, ganz doll, dass wir euch jetzt am Samstag alle sehen werden. Wir sind schon ganz aufgeregt. Jetzt merke ich das, wo ich gerade drüber spreche. Ich hoffe, dass alles klappt. Und ich hoffe auch, dass technisch alles klappt, denn wir müssen das natürlich auch alles aufnehmen mit euch zusammen, denn wir wollen das ganze Jahr dann in der Woche drauf als Podcast-Folge senden, hier auf eurem Linsenstraßen-Kanal.
Ja, das wird schon. Wenn die Technik hinhaut, alles andere machen wir relativ spontan mit euch zusammen Und ich freue mich auch wirklich drauf. Ist ja, wie gesagt, für mich ein bisschen Heimspiel, weil ich hier in der Nähe in Neustadt an der Weinstraße gerade wohne. Und dementsprechend freue ich mich, ja, euch alle praktisch fast zu Hause begrüßen zu dürfen in der schönen Pfalz. Das, was von der Lindenstraße übrig geblieben ist, im Technikmuseum in Speyer. Also in jeder Hinsicht ein Heimspiel. Ich freue mich, Klaus, dass wir uns sehen. Und ja, bring it on.
Ja, und ihr seid ja auf dem Weg. Einige kommen sogar aus Hamburg oder zwei, drei. Also wenn ihr auf der Fahrt sozusagen noch Fragen an uns habt oder Fragen allgemein, die aufkommen, zum Podcast, zur Lindenstraße, zu den vielen Jahren, die wir dort verbracht haben, dann schreibt das irgendwie auf kleine Zettel und drückt sie uns einfach, wenn ihr uns seht, oder wir machen so einen großen Topf, da schmeißt ihr dann einfach die Zettel alle rein. Dann habt ihr euch schon mal auf der Anfahrtzeit sozusagen Gedanken gemacht und habt die dann gut genutzt darüber, dass ihr ein bisschen nachdenkt, was ihr uns für Fragen in den Sack schmeißen wollt am Nikolaustag.
Genau so, genau so.
Gut, ihr Lieben, das war sie wieder, eure Linsenstraße mit Rebecca Simoneit-Barum.
Und mit Klaus Winzer.
Die Titelmusik komponierte und sprach Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist natürlich wie immer, und so wird es auch immer bleiben, eine Hauptsache
Laut-Produktion.
Fast lippensynchron wir beide. Okay, habt eine schöne Woche. Bis Samstag oder bis nächste Woche. Tschüss.
Bis Samstag in Speyer oder bis Donnerstag darauf. Tschüss.
An diesem Ort in der Lindenstraße, was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase. Das Leben mit euch war so schön.